Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute begrüßen wir Sie recht herzlich im Wonnemonat Mai hier im Harzlichen. Und wie steht's dabei? Sozusagen der Chef von der Sendung ist Bernd Sternahl. Recht schönen guten Tag, Bernd.
Hallo, Constanza.
Ja, und ich stelle wieder ab und an mal ein paar schlaue oder weniger schlaue Fragen.
Und es gibt wieder eine bunte Mischung,
sagen wir ja fast jedes Mal, und so ist es auch.
Über ungewöhnliche Pflanzen werden wir etwas berichten.
Dann auch über bekannte Persönlichkeiten, die im Mai geboren wurden. Dazu gehört auch Novalis und Friederike von Hannover. Ja, über diese Dame weiß ich eigentlich auch nichts, aber darüber wirst du nachher etwas sagen können. Und natürlich auch noch ein paar Tipps, was man im Harz im Mai so alles machen kann. Hast du vielleicht auch noch parat?
Denke ich mal schon, ja. Und wir fangen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sprich in der Südharzregion. Dort, bedingt durch das viele Gipsgestein, was dort überall vorhanden ist, gibt es eine riesige Anzahl von sogenannten Erdfällen. Und der Erdfall ist das Geotop des Jahres 2016.
Mhm.
Darum auch in dieser Sendung.
Und warum ist der Erdfall so bedeutend?
Und ja, es gibt ja nicht so dolle viele Landschaften in Deutschland, wo so viele Erdfälle vorhanden sind. Am Südharz beispielsweise geht man davon aus, also bekannt sind etwa 20.000 Erdfälle. Dazu kommen Höhen, Bachschwinden, das sind also Bäche und Flüsse, die irgendwo spurlos verschwinden und nach Kilometern wieder auftauchen. Weiterhin Karstquellen und weiße Felsen. Und so viel wie im Südharz, glaube ich, gibt's in Deutschland an keiner anderen Stelle. Das ist über Jahrmillionen entstanden, das Ganze, und ist doch eine recht interessante Sache. Und wir wollen uns dabei im Wesentlichen heute zwei Referenzobjekten zuwenden. Das ist einmal der sogenannte Jusssee oder Jusssee bei Herzberg und dann noch an einem anderen See. Ja, wie ich schon gesagt habe, 20.000 Erdfälle, die bekannt sind. Vieles weiß man ja auch nicht, und selbst die Geologen sind immer wieder verwundert, wenn irgendwo was eingebrochen ist. Es ist ja in der Regel so, dass erstmal unterirdisch durch entweder das Grundwasser oder durch unterirdisch laufende Flüsse der Gips ausgespült wird. Entstehen also Hohlräume, und irgendwann gibt dann oben der Rest der Mutterboden nach. Dann hat man trichtergroße, die dann heutzutage meistens immer gleich verfüllt werden. Das letzte gravierende Beispiel, das war in 80er Jahren in Uftrungen, wo dann auf einmal, da gibt's auch einen Bericht drüber, die Leute aus dem Haus geguckt haben und zugeschaut haben, wie zuerst ihre Toilette verschwand, dann die Garage verschwand und auf einmal aus ihrem Grundstück ein Seegrundstück wurde. Dann kam von unten das Wasser hoch. Gott sei Dank ist bis jetzt bei all diesen Erdfällen, zumindest ist mir nicht bekannt, noch nie Menschen irgendwas passiert. Ja. Es ist ganz selten auch, dass Menschen irgendwo dabei sind. Man sieht ja mal irgendwo wieder diese Löcher, mehr eigentlich nicht. Ja, der Jusssee bei Herzberg sind eigentlich im Grunde genommen zwei Seen oder zwei Erdfälle, die mit Wasser gefüllt sind und miteinander verbunden sind. Da kann man meines Wissens nach auch im Sommer drin baden, wenn denn Wasser drin ist. Mhm. Es ist nicht immer so ganz toll. Diese Seen haben ziemlich, sag ich mal, mit der Umwelt zu kämpfen zum Teil, weil sie ja auch durch Karstquellen gespeist werden und die dann im Sommer oftmals verlöschen und kein Zufluss erfolgt. Mhm. Und dann Algen und. Somit sind dort praktisch zwei Erdfälle. Das sind ja zumeist immer trichterförmige Gebilde. Oben recht groß und nach unten werden sie immer schmaler. Mhm. Die sind gefüllt mit Wasser. Das tiefste ist so, glaube ich, in etwa 16, 17, 18 Meter tief. Und die sind miteinander verbunden. Oberflächlich sieht man es nicht, dass es zwei verschiedene Erdfälle sind. Das Besondere dabei an diesen schönen kleinen Teichen oder Seen ist unter anderem auch, es ist für die Wissenschaft von sehr großer Bedeutung. Dieser Jusssee ist also durch seine Trichterform und den geringen Zufluss findet da also kaum Wasseraustausch statt. Das heißt, in diesem Trichter haben sich Ablagerungen gebildet über Hunderttausende von Jahren.
Und die werden nun untersucht.
Und da hat man vor einigen Jahren, 95 war das mal, eine 16 Meter mächtige Sedimentbohrung gemacht und hat da sehr, sehr bedeutende Erkenntnisse draus gewonnen für die gesamte Entstehung des Harzes. Also in den Sedimenten lässt sich denn sehr, sehr vieles ablesen, was für Wetter, was für Klima war. Man kann auch daraus ablesen, dass man beispielsweise Getreidepollen gefunden hat, ab wann in etwa die Menschen dort schon ansässig waren und Getreide angebaut haben und solche Dinge.
Ja.
Und das war, wie gesagt, für die Geschichte des Harzes wirklich, man bezeichnet es auch als Bio- und Geoarchiv, eine bedeutende Angelegenheit. Ja, die Bewohner dort in der Umgebung des Südharzes, denen ist der Begriff Erdfall eingehend bekannt. Man weiß, dass, wenn es zur unpassenden Zeit donnert oder Getöse entsteht, dort irgendwo ein tiefes Loch kommt. Das ist, sag ich mal, bei 20.000 und viel mehr allgegenwärtig. Das haben die Leute, die dort in diesen Regionen leben, alle schon mal erlebt. Die Namen, die daraus entstanden sind, sind im Grunde genommen überall diesbezüglich zu sehen. Da gibt es sehr, sehr schöne, da muss man sich dann mal insbesondere im Internet informieren. Da steht auf der Seite von karstwanderwege.de, das ist ja eine riesige Seite, sehr, sehr viele Informationen. Da gibt es einige, beispielsweise Erdfallfelder. Beispielsweise bei Schwiegershausen, die Rötzelwiesen. Ja, da sind lauter ganz kleine Erdfälle. Da ist aber praktisch der Boden nur abgesunken.
Ja.
Das ist so eine richtige...
Und ein bisschen gleichmäßig?
Ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Kleinhügelige Landschaft, die komplett überwachsen ist jetzt, insbesondere, sage ich mal, mit Rasen, mit Trockenrasen und auch mit Streuobstwiesen. Ist also eine wunderschöne Landschaft dort.
Vielleicht auch nährstoffreicher Boden durch die Erdfälle?
Ja,
oder?
Kalk sowieso,
ja.
Und wenn dort ein bisschen was einbricht, dann geht das ja auch verhältnismäßig schnell. Dort sammeln sich dann, wie gesagt, Humus drin und dergleichen. Daher ist es schon ein nährstoffreicher Boden. Die bleiben ja nicht offen. Früher haben sich die Menschen nicht drum gekümmert, wenn solche Erdfälle entstanden sind. Dann haben sich die halt innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit wieder mit den Sedimenten der Umgebung, was der Wind so reingeweht hat und wieder zugesetzt. Und auch dadurch sind eine Menge, Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, das ist einer von diesen doch sehr interessanten Seen. Und dann gibt es dort bei Osterode auch noch das sogenannte Teufelsloch. Das befindet sich in, wie auch der Pferdeteich im Hainholz, in einem Naturschutzgebiet, was auch mal für Leute, die abseits bekannter Wege gerne mal unterwegs sind, eine sehr, sehr interessante Landschaft darstellt. Nun muss man bei diesen beiden Teichen aber auch immer davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht da sind. Da ist es ähnlich. Die werden durch Karstquellen gespeist, die teilweise dann nicht mehr sprudeln und dementsprechend dann nur ein sehr geringer Wasserstand oder auch gar kein Wasserstand mehr vorhanden. Das Wasser dort in diesen Teichen hat teilweise einige Meter Unterschied, also in der Höhe. Sind aber Gebiete, sag ich mal, die eine sehr vielfältige Landschaft aufweisen und auch eine sehr vielfältige Vegetation. Also doch für jeden, der sich dort für interessiert, sehr interessant. Das ist dort am Pferdeteich auch die einzigste Gegend, die mir bekannt ist, wo beispielsweise die sogenannten Hirschzungen vorne wachsen. Die kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Blumenfachgeschäft.
Aber ich habe jetzt kein Bild dazu.
Das werden meistens so als Hängepflanzen, wo man das sind vorne mit so einem langen, breiten Blättern, die nach unten wachsen. Ja, ist also dort diesbezüglich eine interessante Angelegenheit. Es gibt da also noch einige von diesen Erdfallseen, größere und kleinere. Es gibt auch sehr große, aber die sind manchmal über Jahre, manchmal sogar über Jahrzehnte nicht da. Und auf einmal laufen sie wieder voll. Da muss man sich dann, wie gesagt, mal erkundigen und mal schauen. Und aus einigen dieser Teiche sind dann in der Vergangenheit, die wurden dann auch genutzt. Die wurden dann als Teiche ausgebaut und Fischzucht drin betrieben.
Bietet sich ja an, wenn es gerade vor der Haustür ist.
Also unter diesem Aspekt Erdfälle dort mal ein paar Ausflüge zu machen, ein paar Wanderungen zu machen in der Südharzer Karstlandschaft, ist sicherlich für Naturfreunde und insbesondere auch für Leute, die sich für Geologie interessieren, eine sehr interessante Angelegenheit. Wovor ich abschließend nur noch mal warnen möchte, ist nicht zu versuchen, da findet man auch im Internet hier und da Informationen drüber. Es gibt ja eine ganze Anzahl von Höhlen dort auch, die weitgehend unbekannt sind. Die sollte man auf keinen Fall betreten. Die sind eigentlich auch verschlossen, aber es gibt halt immer wieder Leute, die trotzdem dort reingehen und dergleichen. Ne? Also das ist wirklich lebensgefährlich, weil das alles Gips und Kalk ist und sehr schnell einbricht und nachgibt. Ja, soweit zu den Erdfällen und zum Geotop des Jahres 2016.
Ja, und jetzt ist ja Mai. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Und dann ist Wandern wieder eine reine Freude. Noch nicht ganz so heiß.
Ja, und ich sage mal, an diesen Gewässern dort sind noch extrem viel Amphibien zu sehen. Die kommen also da kilometerweit aus dem ganzen Umfeld hin. Ne? Da sind manchmal wirklich Zehntausende in kleinen Gewässern an Molchen, an Feuersalamandern, an Kröten, Fröschen und dergleichen. Ne?
Ja, das ist auch interessant, auch für Kinder. Ja. Wenn sie ein bisschen Geduld haben vielleicht.
Insbesondere finde ich immer schön, das ist bei mir in Gernrode auch so, jetzt ist die Zeit der Feuersalamander. Und es gibt so einige Stellen im Hagental, da treten die wirklich in Massen auf. Und man sieht ja immer nur das mehr oder weniger am Wegesrand. Leider Gottes sind die Mengen an Feuersalamandern, da kann man durchaus auf 100 Meter schon mal 50 Stück sehen. Ja, immer nur auch denn zu sehen, wenn es feucht ist.
Ja.
Sind am besten, wenn es regnet.
So, gelb meistens, ja?
Ja, gelb-schwarz. Von kleinen Einjährigen bis hin zu größeren Ausgewachsenen.
Machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann geht's weiter.
Nun lässt der Musiker und Lebenskünstler Mani Terzog den Bussard fliegen.
Und jetzt widmen wir uns gewöhnlichen Dingen. So heißt zumindest eine recht außergewöhnliche Pflanze, und zwar der gewöhnliche Schuppenwurz.
Ja, den habe ich gerade der Tage mehrfach fotografiert. Der wächst auch bei mir zu Hause in der Umgebung, ist nicht mehr so ganz doll viel verbreitet im Harz, steht auch unter Naturschutz, hängt auch damit zusammen, dass ja diese Wälder, in denen er zu Hause also ist, der Schuppenwurz, insbesondere Buchenwälder sind und sind ja immer weniger geworden in den letzten Jahrzehnten. Dieser Schuppenwurz zählt also zu den sogenannten Feuchtschmarotzern. Das heißt, er lebt von einem Wurz. Im Fall vom gewöhnlichen Schuppenwurz sind es Laubbäume.
Ja.
Vorrangig Buchen. Und wenn du so die Fotos, wir können ja hier leider keins zeigen, da muss man dann später mal bei uns auf die Homepage gehen, dort sind meine Fotos da auch zu sehen. Wie würdest du das Aussehen bezeichnen? Das kann man schon ein bisschen, würde ich sagen, mit heimischen Orchideen auch vergleichen, ja?
Eigentlich sieht es mir aus wie so eine Rispe praktisch, sieht das so.
Ja, was ist da so ein bisschen ähnlich? Die Rispen vom Rittersporn oder irgend sowas, ja?
Ja, so vielleicht.
Es ist zumindest eine der ersten Pflanzen, die im Frühjahr nach der Schneeschmelze im Harz blühen. Sowie die Bäume anfangen, ihren ersten Saft zu treiben, kommt auch der Schuppenwurz, der sich dort angedockt hat mit Saugnäpfen an die Wurzeln, an die erste neue Nahrung und fängt sofort an, seine Blütenstände zu treiben. Die sind in der Regel so 20 Zentimeter, 25 Zentimeter hoch, ja, so eine Rispenblüten, eine große Anzahl dran, so vom Orangenen über Rosa bis ins Violette hin. Meistens gleich mehrere oder viele nebeneinander. Das Besondere an dieser Schmarotzerpflanze ist, die hat also so gut wie kein Chlorophyll und bildet auch keine Blätter aus. Wenn also die Blüten verblüht sind, ist von der Pflanze nichts mehr zu sehen.
Fällt das Laub drüber und im nächsten Jahr geht's von neuem los.
Ja. Ja, die braucht etwa 10 Jahre, bis es das erste Mal blüht. Und wie gesagt, dann bilden sich in den einzelnen Blüten dort auch entsprechende Samenkörner, die dann runterfallen. Es heißt aber, die Samenkörner müssen, damit neue Schuppenwurzpflanzen draus entstehen können, in unmittelbarer Nähe von den entsprechenden Wurzeln fallen. Man spricht also von wenigen Zentimetern.
Ja.
Ansonsten fangen sie nur an zu keimen und gehen wieder ein.
Ja.
Die brauchen also von Anfang an diesen Wirt.
Und vermehren sich auch jetzt nicht durch den Wind. Wind, wenn sie jetzt...
Das ist verhältnismäßig schwierig. Ja, ja. Im Wesentlichen vermehren sie sich durch ihre Rhizome, also die Wurzeln praktisch im Erdreich, die teilweise recht weit auslagern und viele Meter im Erdreich sich um diese Wirtspflanzen dort im Wurzelbereich befinden.
Aber als Heilpflanze kann man die wohl nicht nutzen?
Nee, bin jetzt auch ein bisschen überfragt.
Ich habe auch nicht so tiefgründig geschaut, aber meistens, wenn das so wäre, dann würde das ja, sag ich mal, schon in der zweiten Zeile dastehen.
Streitet sich da, es heißt zwar Schmarotzerpflanzen, aber im Grunde genommen bezeichnet man mir eigentlich Pflanzen, die haben Chlorophyll, die bilden noch Blätter aus. Macht die ja gar nicht. Also das ist so ein bisschen so ein, Zwitterding.
Zauberpflanzen.
So war es ja auch über Jahrzehnte hinweg mit den Pilzen, dass man sich nicht so richtig einig war, ist der Pilz nun was Eigenes oder gehört er zu den Pflanzen? Und heute geht man ja davon aus, es ist ja eine eigene Familie, Gattung, also gehört nicht zu den eigentlichen Pflanzen.
Ja, jedenfalls sind die schön anzusehen.
Und die stehen auch, wie gesagt, in unmittelbarer Nähe von Wegen. Das ist also gar kein Problem. Da, wo diese Waldbestände sind, vorrangig alte Buchenwälder und dergleichen, findet man die dann noch recht häufig.
Und zur Überleitung auf das nächste Thema, Black Bird.
Ja, und was wäre ein Wald ohne Vögel und die Waldtiere? Gerade jetzt im Frühling hört man sie ja wieder zwitschern. Die vielen Vögel schon, wenn der erste Sonnenstrahl durchs Fenster zeigt. Und es gibt in Osterrode eine ganz besondere Station. Da geht es nicht um die Spatzen, sondern um Waldvögel.
Ja, die sogenannte Waldvogelstation Osterrode. Die ist von Osterrode hoch Richtung Harz, Riefenweg, Kampschlaken und so weiter, dort in diese Richtung, also Richtung Klausthal-Zellerfeld. Und ja, die besteht schon einige Jahrzehnte. Entstanden ursprünglich, um verletzten Waldvögeln zu helfen. Die arbeiten noch eng mit dem Nationalpark zusammen und entsprechenden Umwelt- und Tierschutzorganisationen ist halt so gewachsen und zu einer harten Attraktion geworden dort. Dort sind über 50 verschiedene Vogelarten zu betrachten. Und es ist auch immer Personal da, mit dem man sich dann mal unterhalten kann. Die zeigen einen dann, wie irgendwie verletzte, aufgefundene Vögel, die dort abgegeben werden, dann gepflegt werden und wieder für die Freiheit vorbereitet werden und dergleichen. Es ist also so ein etwa 400 bis 500 Meter langer Rundweg in einem Waldstück und ist auch sehr geeignet, um mit Kindern hinzugehen und denen mal so ein bisschen die einheimische Tierwelt vorzustellen. Und schön ist dabei, besonders für die Kinder, dort läuft doch alles Mögliche so frei rum.
Ja, und das ist ja auch immer schön. Da sieht man erstmal, wie farbenprächtig viele Vögel sind und was man gar nicht so weiß, wenn die sich in irgendwelchen Baumkronen verstecken, da hört man zwar ihren Ruf oder ihren Gesang, aber so richtig betrachten kann man sie auch dann nicht immer.
Nee, selten. Ja, das sind also bis hin, sag ich mal, auch zu Auerhähnen im Allgemeinen und Auerhühnern, die man ja so auch kaum zu Gesicht bekommt. Alles vorhanden im Wesentlichen, was im Harz lebt. Auch Greifvögel, dann haben die, zumindest hatten sie den immer, einen entsprechenden Raben da. Ne, der ist frei, also der bewegt sich dort frei. Dann war immer eine ganze Anzahl von Kaninchen, die überall dort rumlaufen, teilweise auch recht zutraulich sind. Dasselbe traf auch auf Eichhörnchen zu. Das ist ja nur nicht mal jedes Jahr dasselbe. Da sterben auch mal Tiere von, ich sage mal, das eine ist zutraulicher als das andere, aber sind einige zutrauliche Tiere da. Und auch ohne den sprechenden Kolkraben dort ist es dort auf jeden Fall für Kinder sehr interessant.
Na, der wird auch nicht Lust haben, den ganzen Tag zu sprechen.
Ja, lohnt sich also dort die Vogelstation wirklich mal aufzusuchen und die ist ja für Gäste auch dann nur im Sommer geöffnet, also irgendwie von Ende April bis Oktober hinein täglich von 10 bis 18 Uhr. Und wenn man irgendwie vielleicht mit einem größeren Familienverbund oder mit einer Gesellschaft hin will, ist es vielleicht auch angebracht, dass man vorher mal anruft, wenn man eine Führung haben möchte oder sowas. Das ist auch immer sehr interessant, wenn einfach Leute noch ein bisschen was über die Tiere erzählen, ein bisschen mehr als auf den Schildern an den Vitrinen steht und dergleichen. Aber es sind halt auch mal ein paar andere Tiere, wie man in den normalen Tiergärten und Zoos sieht, wo es ja doch meistens am Ende auf exotische Tiere hinausläuft. und die unsere Kinder gar nicht wissen, was denn eigentlich bei uns so im Wald und im Büsch und auf den Wiesen rumkreucht und fleucht.
Das ist wohl wahr.
Wir verabschieden uns jetzt von der Vogelstation in Osterode mit Tom Astor, junger Adler.
Ja, jetzt verabschieden wir uns mal vom Wald und Flur und kommen zu bekannten Persönlichkeiten, die im Wonnemonat Mai geboren wurden. Und zwar Friederike von Hannover.
Friederike, Luise, Thyra, Victoria,
ach, jetzt lese ich's
Margarita,
auch, ja.
Sophia, Olga, Cecilia, Isabella, Christa, Prinzessin von Hannover.
Extra großer Personalausweis gewünscht.
Ja. Ja, da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Die Prinzessin ist nicht im Mai geboren, sondern am 18. April. Aber ach, das ist nicht so entscheidend, sag ich mal. Ich erwähne es nur, bevor deswegen jemand anruft und sich beschwert. Die Prinzessin ist ja dann mal griechische Königin geworden. Und sie ist eigentlich, wie man das immer so schön sagt, eine Harzerin, denn sie ist in Blankenburg geboren und in Blankenburg auch aufgewachsen. Ist also mehr oder weniger so lange in Blankenburg gewesen, bis sie dann verheiratet worden ist oder geheiratet hat. Damals war es wahrscheinlich noch eher, dass sie verheiratet worden ist. Mhm. Ich glaube, es ist beim Adel heutzutage auch noch oftmals so. Denn immerhin war sie ja auch eng verwandt mit Kaiser Wilhelm II. Und das Gleiche trifft ja zu, enge Verwandtschaftsbeziehungen zum griechischen Königshaus. Und somit ist diese Verbindung wahrscheinlich schon sehr früh organisiert worden. Und die einzigste Tochter von Herzog Ernst August von Braunschweig-Wolfenbüttel und dessen Gemahlin Victoria Luise, die ja die Tochter von Kaiser Wilhelm II. War, ist diese Beziehung nach Griechenland hergestellt worden. Sie ist 1917 geboren und 1938 heiratete sie dann Prinz Paul von Griechenland. Und die Biografie von Friederike von Hannover ist ein typisches Beispiel. Man kann eine ganze Menge Gutes im Leben tun und wird am Ende doch nur auf weniges Negatives reduziert.
Weil die Menschen sich immer das Schlechte leichter merken.
Ja. Sie hat also besonders in jungen Jahren eine ganze Menge Gutes getan. Insbesondere hat sie sich auch, nachdem der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war, mehr oder weniger von Hitlers Regime distanziert. Was dazu geführt hat, dass sie dann mit ihrem Mann ins Exil gehen musste. Und da es ihr wahrscheinlich in Europa im Exil nirgends sicher genug war, ist sie dann gleich nach Südafrika gegangen, ins Exil. Das war schon, sag ich mal, zumal ja sie eine Frau aus dem deutschen Hochadel war, war diese Einstellung schon recht bewundernswert, sag ich mal so.
Ja? War vielleicht doch eine selbstbewusste Frau.
Ja, dann, sag ich mal, wurde sie ja 1947 Königin.
Während des griechischen Bürgerkriegs.
Der hat ja gleich nach dem Ende des Krieges mehr oder weniger begonnen, ne? Und hat damals auch sehr viel Gutes getan, besonders auch in Griechenland, hat Schwesternausbildungsstätten gegründet, Kinderheime, Landwirtschaftsschulen, hat sich um Arme gekümmert und dergleichen. War also anfangs sehr, sehr beliebt in Griechenland und auch überall sonst in Europa. Tja, dann muss aber irgendwo ein Einstellungswandel vonstatten gegangen sein und sie hat zunehmend ihren Mann, den König, beeinflusst und das in sehr negativen Sinne. Sie hat also auf alle demokratischen Prozesse versucht, Einfluss zu nehmen und nur ihr genehme Politiker auch in entsprechende Ämter kommen lassen oder ihr ungenehme wieder entfernen lassen. Ja, hat somit zur damaligen Zeit in den 50er Jahren insbesondere die griechische Monarchie recht in Verruf gebracht. Und das hat sich immer weiter zugespitzt und wurde dann zu einer richtigen, sag ich mal, Landeskrise. Und nachdem dann ihr Mann gestorben war, hatte man ihr auch angetragen, das Land zu verlassen. Sie ist dann ins spanische Exil gegangen. Sie ist dann weiter finanziert worden mit einer jährlichen Staatsrente von 400.000 Mark damals und wie gesagt, ist dann nach Spanien gegangen mit ihrer Tochter Sophia. Dort ist es ja genauso, bestanden auch enge verwandtschaftliche Beziehungen zum spanischen Königshaus Und ihre Tochter Sophia ist ja dann auch die spätere Königin von Griechenland geworden.
Und sie hat ja auch Auszeichnungen bekommen in der Bundesrepublik. Die Königin.
Ja, ja.
Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Naja, das war aber noch in ihren, wie soll ich sagen, humanistischen Jahren, ne, so 56. Diese extremen Anwandlungen, die sie da gehabt hat, sich in die Politik einzumischen, was ihr ja als Königsgattin eigentlich überhaupt nicht zustand, das ist erst denn so wirklich extrem geworden, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre.
Und hast du was gelesen, wie die Griechen sie einschätzen?
Nee. Ja, die Gespräche fanden ja, oder man hat ja öfters in letzter Zeit darüber diskutiert, als die Griechenland-Krise begann, ob es denn nicht wünschenswert wäre, eventuell die Monarchie zurückzuholen oder sowas oder wieder einzurichten, ne, um irgendwie ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ne? Weil eins müssen wir ja sagen, allgemein, wir haben keinen König, keine Königin, aber die europäischen Länder, die derartige Monarchien haben, die achten die ja auch. Also die sind stolz drauf.
Ja, ja.
Obwohl ja die Monarchie politisch nichts mehr zu bestimmen hat. Aber anscheinend ist man in Griechenland da kein großer Freund von. Na gut, es ist ja auch ein Problem, sag ich mal. Allgemein werden ja diese Thronfolger schon von klein auf darauf vorbereitet.
Ja, genau.
Ne? Werden entsprechend unterrichtet, auch was Diplomatie betrifft und alle solche Dinge. Und jemand, der das nicht so hat, wird sich vielleicht auch schwer tun.
Ja, naja, das ist ein weites Feld. Das hätte ja sein können, manchmal liest man dir da in dem Zusammenhang. Irgendwas.
Nee, wie gesagt, ich weiß nur, dass allgemein, wie gesagt, im Moment dort kein großes Interesse besteht, in der griechischen Bevölkerung wieder irgendwo einen Monarchen einzusetzen. Ja, so. Ist sicherlich auch alles nicht so einfach heutzutage.
Nein,
ne? Das muss ja alles durch gesetzgeberische Verfahren, demokratisch geregelt werden und dergleichen. Und wir sehen das ja bei uns.
Interessante Frau, interessantes Leben und vielleicht auch eine Anregung, sich mal mit der Königin näher zu beschäftigen.
Ist auch insgesamt ein interessantes Thema, sag ich mal, dieses Königshaus, weil sie ja quer durch Europa alle miteinander verbandelt waren, ob sie Griechen sind, ob sie Spanier sind, die Deutschen, die Holländer, die Engländer, ja?
Mhm.
Teilweise denn ja hoch bis nach Schweden durch die Heirat von der schwedischen Königin, wie heißt sie jetzt? Vorname fällt mir nicht ein, Nachname Sommerlater, ehemals.
Ja.
Also die sind alle irgendwo verbandet miteinander.
Ja, und als Abspann passt ganz gut von San Ventura Schloss Babelsberg. Das sind ja auch so Traumwelten.
Zu guter Letzt wollen wir über Novalis sprechen.
Eigentlich heißt er Georg Philipp Friedrich von Hardenberg.
War ein deutscher Schriftsteller der Frühromantik und Philosoph, aber er hat sich noch mit vielen anderen Dingen befasst.
Ja, von Berufswegen war er ja eigentlich Jurist. Hat zuerst Jura studiert, hat sich schon in sehr jungen Jahren verlobt. Seine Verlobte war 13 Jahre alt. Die ist jedoch dann sehr früh, 1797, gestorben, was Novalis sehr mitgenommen hat. Und als Ergebnis des frühen Todes seiner Verlobten ist er anschließend erneut zum Studium gegangen, insbesondere in Bergakademie Freiberg, hat er dann Naturwissenschaften studiert. Seine Absicht war dann, so wie sein Vater auch, im mitteldeutschen Bereich im saliden Bergbau Karriere als Bergbaubeamter zu machen, was ihm ja auch schon in jungen Jahren gelungen ist. Ja, und er hat dort, wie gesagt, eine sehr umfangreiche Hochschulausbildung genossen, was auch Naturwissenschaften betrifft. Und seine künstlerische, schriftstellerische und philosophische Tätigkeit, die war ja mehr oder weniger auf seine Freizeit begrenzt. Aber er hat es halt irgendwie fertiggebracht, besonders während seiner Studienzeiten, Kontakt zu allen führenden Künstlern, Schriftstellern, Dichtern und auch vielen Naturwissenschaftlern, die es in Deutschland gab, zu knüpfen und auch einige Freundschaften herzustellen, was ihn dort halt dann zusätzlich angespornt und beflügelt hat. Und seine dichterischen Werke, die wurden dann ja auch zunächst vorrangig von Freunden oder Bekannten in damals üblichen Publikationen veröffentlicht.
Ja, und wenn er viel Kontakt hatte mit vielen bekannten Persönlichkeiten, dann ist es ja auch kein Wunder, dass sich seine Werke zu seiner Zeit so verbreitet haben. Und auch, er hat ja auch wohl entdeckt, dass man die Braunkohle als Heizmittel relativ einfach verwenden kann.
Ja, er hat
das dort, ist ja eigentlich auch eine wichtige technische Neuerung.
Ja, die Salinen haben ja damals dann zur Salzproduktion, Salzgewinnung sehr viel Wärme gebraucht. Das wurde ursprünglich mit Brennholz erzeugt. Das war aber zu jenen Zeiten mittlerweile recht knapp geworden. Im Harz beispielsweise hatte man rigoros die ganzen Wälder abgeholzt. Und so ist er halt auf die Idee gekommen und hat das dann auch durch und umgesetzt, Braunkohle im Tagebau abzubauen und in den Salinen dann als Heizstoff zu verwenden.
Ja, und wer sich für das Leben interessiert, dem sei natürlich als erstes auch mal Schloss Oberwiederstedt empfohlen, denn dort ist er geboren. Sein Vater war dort einer von drei Mitbesitzern eines kleinen Renaissance-Schlosses mit Gutshof und auf dem Gut verbrachte Novalis einen Großteil seiner Kindheit und Jugend. Und heute ist das dort ja ein Museum und eine Forschungsstätte, die sich auch mit dieser Zeit, in der Novalis gelebt hat, also so im 18. Jahrhundert, beschäftigt und auch ja passende Veranstaltungen anbietet. Ich war selber noch nicht dort, ich weiß es jetzt nicht, wie das so aussieht, aber ich denke mal, für sowas besteht immer Interesse. Und wo ich herstamme, das muss ich ja nun auch noch mal ein bisschen anbringen, das ist nämlich Weißenfels, wo er seine letzten Jahre verbracht hat. Es gibt da natürlich einen Verein, der sich darum kümmert, einen kleinen Novalis-Pavillon mit einer kleinen Ausstellung und in der heutigen Bücherei war das Wohnhaus, das ist eigentlich ein ziemlich repräsentatives Gebäude von der Familie Hardenberg und ja, es gibt einen Gedenkstein im Stadtpark. Und
ja, das waren ja immerhin, wenn ich mal kurz, waren ja immerhin 11 Kinder
ja,
in seiner Familie.
Dazu passt das
ja,
auch.
Also, das ist, da brauchte man ja auch ein bisschen mehr.
Da ist von oben geht so eine große Treppe nach oben und eben ein richtiges, ein großes Bürgerhaus. Ja. Ja.
Gut, andere Familien hatten auch so viele Kinder. Ja, also Bauernfamilien oder Arbeiterfamilien und hatten nicht den Wohnraum. Aber er stammte ja aus einer angesehenen Adelsfamilie und somit musste ja auch der entsprechende repräsentative Wohnraum zur Verfügung stehen.
Ja, man
stehen.
Hat sich ja damals auch öfter getroffen in den Räumen, ja.
Naja, es ist ja für uns auch immer wieder verwunderlich, ne, wenn man so über diese Zeit redet, insbesondere Goethe, Schiller, Herder, Lessing und so weiter, dass die alle irgendwo sich untereinander kannten, ne. Es wird zwar heute auch oftmals so ausgedrückt, dass sie befreundet waren, ob dem so war, weiß man nicht. Zumindestens gab es Briefwechsel, sie kannten sich. Gleim war ja da insbesondere so ein Strippenzieher.
Ja, ja. Ja, und Leipzig war ja auch ein Literaturort sozusagen. Und ja, Weißenfels ist ja nicht weit weg. Ja, da hat manch einer vielleicht auch einen Abstecher dahin gemacht.
Ja, trotzdem, es war eigentlich irgendwie, man hat sich irgendwo kennengelernt und getroffen,
vielleicht
was
intensiver
heutzutage
als heute
kaum noch möglich war. Man muss ja auch davon ausgehen, naja, Studium war ja nicht so wie heute schon, an der Regel ist es nicht, aber wie viele studieren heutzutage? Ne? Damals war es ja die Ausnahme.
Ja, es war teuer.
Das musste man sich erstmal leisten können. Und die meisten, jungen Leute haben ja denn ihre Mäzen, ihre Förderer und dergleichen auch auf den entsprechenden Universitäten und Hochschulen kennengelernt. Häufig so. Ja, bei Novalis war es anscheinend nicht anders, ne?
Ja, er hat ja auch in einer guten Gegend gewohnt, am Marktplatz ringsrum. Gab es ja große Bürgerhäuser. Wenn man so die Ecke kennt, war das ja auch keine arme Gegend. Also, wer sich für interessiert, Großwiederstedt oder wenn Sie mal durch Weißenfels kommen sollten, könnten sich auch dort die Gedenkstätte anschauen und noch einige Informationen mitnehmen.
Ich war vor vielen Jahren mal im Schloss Oberwiederstedt, bevor es mehr oder weniger ja komplett saniert wurde und alles neu gestaltet wurde, ist heute sehr ansehnlich geworden, der gesamte Gebäudekomplex und schöne Ausstellung und dergleichen. Ja. Lohnt sich also sicherlich mal dort, wer Kultur interessiert ist, vorbeizufahren.
Ja, ja. Und kurz neben der Marienkirche ist im Weißenfels noch ein Brunnen mit der blauen Blume der Romantik, die ja auch auf Normales hinweisen sollen und natürlich als Stadt der Schuster und auch als Stadt der Musiker ist noch dort verewigt praktisch was über Heinrich Schütz. Denn dort finden auch immer einmal im Jahr, ja, das Geld wird wohl auch immer knapper, aber noch gibt's die wohl, die Heinrich-Schütz-Festspiele.
Mhm. Ja. Ist ja auch ein echt hübscher Kerl, wenn man ihn so betrachtet, oder?
Ja, na, das stimmt. Und jetzt kommt schon wieder der Abspann gleich, haben viel erzählt. Ja. Das nächste Mal haben wir schon, oder hast du schon jemanden im Auge, und zwar den Theaterleiter von
Bergtheater Thale,
Ronny
Große. Und dann werden wir uns in der nächsten Sendung mal über die Serie Programm des Harzer Bergtheaters unterhalten.
Genau.
Ich denke mal, das wird für viele auch interessant sein. Denn wenige Tage danach geht ja dann im Juni die Veranstaltung im Harzer Bergtheater los.
Ja, so machen wir das. Okay. Also,
dann wünschen wir einen schönen Mai.
Ja, komm lieber Mai und mach. Und jetzt, heute haben wir schon mal einen schönen Vormittag zumindest erwischt. Die Sonne scheint durchs Fenster. Also bis dahin alles Gute wünschen.
Bernd Sternhall.
Und Konstanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.